Hoffefunk, der Fußball-Podcast zur TSG 1899 Hoffenheim auf meinsportpodcast.de.
Hallo und herzlich willkommen zu Folge 218. Man kann kaum noch anders als positiv zu sein. Transfers wurden rechtzeitig eingetütet, die Verpflichtungen sind vielversprechend und in der Vorbereitung ist man nicht nur 8-mal ungeschlagen geblieben, sondern steht auch noch defensiv stabil. Und nun kam noch dieser lächerlich deutliche Sieg gegen den FC Metz hinzu, den wir doch recht irritiert im Stadion bestaunt haben. Wie ist denn bei dir die Stimmung, Jonas, jetzt 3 Tage vor dem Auftakt im DFB-Pokal?
Ja, hallo David, hallo auch an all unsere ZuhörerInnen. Ja, David, das ist ja jetzt die letzte Folge, bevor die Pflichtspiele losgehen. Das heißt, es ist heute mal Zeit, also noch nicht Bundesliga, aber DFB-Pokal. Das heißt, heute ist jetzt echt mal Zeit für so ein kleines Zwischenresümee. Mhm. Und ich muss sagen, ich bin positiv angetan. Ich finde die Mannschaft gut zusammengestellt. Ich finde, wir haben uns gut verstärkt. Dennoch, gerade bei dem Spiel gegen den FC Metz, muss man sagen, dass ich aus diesem Spiel jetzt nicht allzu viel herausholen will, um die Mannschaft jetzt da über den Klee zu loben. Weil es einfach so ist, dass ich weiß nicht, ich werde das mal beobachten diese Saison, ob sich der FC Metz da schwer tun wird oder ob da irgendwelche Probleme waren an dem Tag. Aber das war absolut kein Gegner auf Augenhöhe. Also da ging wirklich gar nichts beim Gegner. Dennoch haben wir es gut gemacht. Ne? Gerade in der ersten Halbzeit war das wirklich sensationell gut teilweise. Auch schöne Spielzüge. Leute, die mit nach hinten gearbeitet haben. Ne? Auch wenn Aslani nicht getroffen hat, hat er mit nach hinten geackert und so. Das war wirklich, wirklich gut anzugucken. Aber dennoch war das jetzt kein Gegner auf Augenhöhe, wo du sagen könntest, boah, wir gewinnen 8-0 gegen Metz. Dann gewinnen wir auf jeden Fall auch 3-0 gegen Leverkusen. So einfach wird es natürlich nicht. Aber es hat auf jeden Fall Spaß gemacht und David, das haben wir am Stadion auch schon gesagt, ich finde es auch gut, dass wir jetzt mal einen Gegner rausgesucht haben bei der Saisoneröffnung, wo wir, sagen wir jetzt mal, so hoch hätte es nicht sein müssen, aber wo wir mal gewinnen, weil ansonsten war es ja immer so mit Fulham und im Jahr davor mit den Rangers, war jetzt ein Sieg nicht zwangsläufig vorprogrammiert. Und ich glaube, wenn man sich ein bisschen informiert hat über Metz, dann war es den meisten wahrscheinlich schon klar, dass es jetzt vielleicht nicht absolute Augenhöhe sein wird.
Ja, absolut. In gewisser Weise schon ein Pflichtsieg, auch wenn man sich den Kader anguckt. Trotzdem ist dieses 8:0 natürlich lächerlich, ne? Denn in 3 oder 4 Tagen startet nämlich Metz ebenfalls in der Ligue 1. Also die sind quasi im genau gleichen Rhythmus. Die müssen jetzt am Wochenende performen. Wie das gehen soll, weiß niemand. Aber ich stimme dir in gewisser Weise zu. Gleichzeitig fangen wir doch vielleicht mit dem Wermutstropfen an, ne? Manche werden sich gewundert haben, die da waren, okay, warum waren da jetzt nur 6.500 Zuschauer, gegen die Rangers waren noch 11.500 da. Naja, das liegt halt daran, Jonas, behaupte ich zumindest, dass auch Fußballfans mit dem Namen FC Metz nichts anfangen können. Die hatten in den 90ern mal eine ganz gute Phase, spielen auch meistens Ligue 1, aber so ein durchschnittlicher Bundesliga-Fan oder durchschnittlicher Hoffe-Fan, der denkt beim FC Metz vielleicht auch, ach, die spielen bestimmt zweite Liga oder ähnliches, was sie ja auch letztes Jahr noch haben. Und wenn natürlich das Ziel ist, das Stadion einigermaßen voll zu bekommen, dann sind natürlich Teams wie Fulham oder die Rangers schlauer. Oder zumindest Teams, die irgendwas in Richtung Strahlkraft mal hatten. Meinetwegen auch sowas wie, was weiß ich, PSV Eindhoven. Das ist auch ein Team, das müssen wir schlagen, würde ich sagen. Aber jeder kennt das Team. Jeder weiß, okay, die haben eine krasse Historie. Und ja, wobei, ich muss mich vielleicht korrigieren. Ich glaube nicht mal, dass wir es schlagen müssen. Ich glaube, PSV Eindhoven ist mindestens mal auf unserer Augenhöhe. Aber ich glaube, der grundsätzliche Punkt ist nachvollziehbar. Oder würdest du sagen, FC Metz war der perfekte Gegner jetzt?
Nee, mit Sicherheit nicht. Dafür hat wirklich auch so ein bisschen Spieler gefehlt, die man kannte. Also, ne, man kannte Stambouli, der irgendwann in der zweiten Halbzeit reinkam von seiner Schalke-Zeit. Man kannte Jovermain, der früher mal bei Mainz gespielt hat. Aber das sind beides keine Stars. Da hat man jetzt nicht gedacht, boah, krass. Und ja, ansonsten kannte man da halt auch wirklich niemanden. Es sei denn, man guckt regelmäßig zweite französische Liga. Was ich jetzt mal glaube, dass das die wenigsten tun. Aber die Frage ist, die man sich stellen muss, welches Ziel hat dieser Tag? Diese Frage muss man sich stellen. Ne? Und da treten jetzt natürlich verschiedene Motivationen aufeinander. Ilzer wird gesagt haben, Freunde, Das ist ein Testspiel wie jedes andere. Beweisstück A, er hat nämlich ja sogar gesagt, wir spielen nicht 90 Minuten, sondern wir spielen 120 Minuten. Einfach nur, um ein bisschen flexibler zu sein, um mehr Spieler einsetzen zu können. Um am Ende noch Prömel und Bebou nach langer Verletzung langsam ranführen zu können.
Ja.
Für Fansicht, muss ich ganz ehrlich sagen, war das nicht notwendig. Es war eher kontraproduktiv aus Fansicht. Dadurch hat sich's wahnsinnig gezogen. Wir haben ja auch schon gesagt, ein Spiel ist mit 90 Minuten schon lang. Und wenn man dann 120 Minuten angucken muss, obwohl der Spannungsbogen ja nicht wie bei einer Verlängerung sich erhöht, sondern absinkt, weil es ja schon 8-0 steht, das hat, also für das Spiel selbst hat das überhaupt nichts gebracht. Das heißt, Ilzer hat klar gesagt, das ist ein Testspiel und es geht mir um das Fußballerische. Demhingegen haben wahrscheinlich viele irgendwie von der Marketingabteilung gesagt, ja, ist eigentlich wichtig, dass wir viele Trikots verkaufen, dass wir Fanbindung haben, dass Familien sagen, da werden wir wiederkommen und so weiter. Und da haben wahrscheinlich zwei Lager so ein bisschen sich bekämpft. Und ich muss jetzt sagen, ich finde, da gibt es kein richtig oder falsch.
Ja.
Weil es wäre wahrscheinlich jetzt, wäre der Tag besser gewesen, da wäre, weiß ich nicht, da wäre, sagen wir mal, West Ham gekommen und es wären 9.000 oder 11.000 im Stadion gewesen und wir hätten das Spiel 3-1 verloren. Weiß ich nicht.
Schwierig, ja, du hast recht, ganz schwierig. Aber man muss es schon sagen, ne, man war irgendwie begeistert, auch ein bisschen euphorisiert, aber so ab dem 6., 7. Tor spätestens dachte man sich, was ist hier denn los? Und es ist schon auch so, dass man, ne, man muss noch mal dran erinnern, ich glaube, nach 16 Minuten stand es 4-0. Zu dem ja. Zeitpunkt war das Spiel, wenn es einem darum geht, um die Frage, wer gewinnt hier eigentlich, wer dominiert, es war gelaufen. Und es war wirklich lächerlich, wie wenig Torchancen sich auch hinten raus noch Metz rausspielen konnte. Auch wenn sie dann am Ende ein bisschen Ballkontrolle hatten, was auch logisch ist, aber Torchancen, Fehlanzeige.
Und am Ende war es ja auch nicht unsere Schuld, dass dieses Spiel nicht in Gang kam. Weil Metz ist Erstligist und es war Metz schuld, dass dieses Spiel eben so war, wie es war. Aber dennoch, irgendwann nach dem 4-5-6-0 hat man als Zuschauer irgendwie so, hat das Ganze so ein Geschmäckle, dass man sich so denkt, boah, also wirklich ernstzunehmender Gegner ist es ja nicht. Nicht, dass es unsere Schuld ist. Man muss es natürlich trotzdem mit aller Ernsthaftigkeit fertig spielen, aber hätten wir das Ganze jetzt 2 oder 3-0 gewonnen, ne, und hätten so gespielt, und Metz hätte auch ein bisschen was in die Waagschale geworfen, wäre ich jetzt wahrscheinlich euphorischer, als wenn wir die so abschlachten, weil zwischenzeitlich hat man ja gedacht, Metz wäre irgendwie mit der Musikkapelle hergefahren und hätte die spielen lassen. Und also deswegen, ich will die Leistung nicht abreden und schlecht reden, aber deswegen jetzt zu sagen, aufgrund dieses Spiels werden wir eine grandiose Bundesliga-Saison spielen und werden auf jeden Fall nach Europa kommen, das wäre ein Trugschluss.
Klar. Wir hatten natürlich auf der anderen Seite auch die Testspiele gegen Bremen und gegen Darmstadt, die ja auch super liefen. Aber klar, dieses eine Spiel als Gradmesser zu benutzen, wird nicht funktionieren. Und trotzdem kann man ja mal so ein bisschen drüber reden. Einerseits, was uns fußballerisch so aufgefallen ist, andererseits aber auch, was sonst eigentlich los war, weil auch, dass jetzt Metz so wenig gegenhalten konnte, da kann man wirklich keinem einen Vorwurf machen. Das war wirklich nicht zu erwarten, dass ein Aufstieger in die Ligue 1 wirklich gar keine Chance hat. Ich glaube nur, die perfekte Mischung wäre eigentlich ein Team, okay, das die meisten Fußballfans wirklich kennen, das aber zumindest auf dem Papier schon etwas schwächer ist als wir. Und wenn ich so drüber nachdenke, muss ich sagen, dass eigentlich die Rangers da schon eine gute Wahl waren. Und das haben die Zuschauer ja auch zurückgezahlt, auch wenn es, glaube ich, nur ein Remis war. Aber Jonas, fangen wir doch mal ein bisschen boulevardesk an, sag ich mal. Wir haben neue Trikots, wir haben ein neues Trikot auch gesehen, direkt im Spiel, in einem sehr ungewöhnlichen blauen Farbton. Und ich würde sagen, bei den Trikots war es auch wirklich wichtig, die mal von Namen zu sehen und angezogen zu sehen, weil gerade auch beim Heimtrikot zum Beispiel ist die Musterung und die Struktur des Trikots einem gar nicht klar. Vielleicht sollten wir darüber mal ganz kurz reden, weil viele werden die Trikots ja nur auf YouTube oder nur im Fanshop gesehen haben, online.
Genau, also ich muss wirklich sagen, angezogen und auch von nahem hat Roman haben wir da wieder einen sehr, sehr guten Job gemacht. Muss man einfach sagen. Wir sind erstens mal preislich. Ne? Das liegt natürlich daran, dass wir nicht Bayern München sind und eine riesen Fanbase haben. Aber das liegt natürlich auch daran, dass wir halt nicht Adidas oder Nike haben. Sind wir noch mit Flock bei ungefähr 90 Euro. Wenn du mittlerweile ein Bayern-Trikot von Adidas mit Flock holst, bist du jenseits von jeder Dreistelligkeit. Ne? Deswegen, das ist auf jeden Fall schon mal gut und die Qualität, merkst du auch, ist top. Das heißt, wenn du das Trikot anhast, es ist auch so ein bisschen leichterer Stoff als in den Jahren vorher. Also es ist sehr, sehr angenehm zum Tragen, muss ich wirklich positiv bemerken. Und optisch ist das Heimtrikot mein Favorit. Deswegen haben wir uns ja auch das Heimtrikot gekauft. Das Weiße finde ich auch sehr schick. Hätte ich mir auch vielleicht geholt, aber dadurch, dass ich selber noch als Fußballer aktiv bin und ich nicht danach einfach ein neues Trikot bekomme, deswegen habe ich mich gegen Weiß entschieden, weil da kriegst du Grasflecken nicht so gut raus. Und das Auswärtstrikot, was an dem Tag, David, haben wir beobachtet, sehr, 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 sehr oft verkauft wurde, ist Geschmackssache. Deswegen, absolut. Es ist schön designt, ne? Keine Frage, die Farbe ist Geschmackssache. Ich hoffe, ich mache mir damit keine Feinde. Mir gefällt sie nicht so gut.
Ja, ich habe mich auch dagegen entschieden, das Trikot zu nehmen, auch wenn ich mir sicher bin, dass wir diese Farben lange nicht mehr sehen werden. Was ist das überhaupt für eine Farbe? Türkis vielleicht? Aber ihr habt es ja alle wahrscheinlich sowieso gesehen. Aber die Illustration vorne drauf mit diesen Fans unten ist ganz nett und so weiter. Aber was ich wirklich hervorheben muss, wir haben es uns ja auch alle drei tatsächlich gekauft, ist das Heimtrikot, das jetzt im ersten Moment nicht so spannend wirkt, ein bisschen sogar wirkt wie ein Trainingstrikot, ja. Aber wenn man wirklich davor steht und sich die Ärmel genau anguckt, den Rücken genau anguckt, erkennt man, dass diese Struktur, diese Musterung, die da eingearbeitet wurde, dem Trikot schon nochmal was sehr Besonderes gibt, was es deutlich von dem Trainingstrikot unterscheidet. Und ja, du hast es schon gesagt, du kriegst dieses Trikot einfach mit Flock für 90 Euro und so schlecht ist das nicht, aber das sieht man wirklich nur, wenn man sich's im Fanshop anguckt oder jemand anderen fragt, der es sich bereits gekauft hat.
Und die Schriftart hinten plus die Nummer ist absolut cool dieses Jahr, bei allen drei Trikots. Das gefällt mir richtig gut. So ein bisschen Retro.
Ja, also wirklich nichts total Besonderes dieses Jahr. Wir hatten sicherlich auch schon mal bessere Heimtrikots, aber wir sind da, ich habe mir gerade auch bei Kicker die Heimtrikots aller Bundesligisten angeguckt, wir sind da schon vorne mit dabei, würde ich sagen, und fallen auch auf und ich würde sagen, nicht unbedingt negativ. Und wir haben ja auch gesehen, als wir selbst die Trikots gekauft haben, gerade auch das Auswärtstrikot wurde wirklich oft bestellt.
Ja, also gut, kam auch an dem Tag raus, ne? Aber dennoch, ich glaube, es ist einfach für jeden was dabei. Mir gefällt ganz gut, dass das Heimtrikot dieses Jahr mal wieder etwas dunkler gehalten ist. Also mir gefällt es einfach besser, wenn der Blauton dunkel ist anstatt hell. Mein persönlicher Geschmack. Aber für alle, die ein kräftiges Blau wollen, ist was dabei und das Weiße ist auch sehr, sehr schick. Also kann man sich wirklich, wirklich nicht beschweren. Und ich glaube, was Trikots, was den Preis angeht, sind wir sogar sozusagen Führender der gesamten Liga. Also du kannst nirgends so günstig ein Trikot kaufen wie bei uns.
Muss man sich natürlich gut überlegen. Ich verstehe es natürlich auch, wenn man sagt, ja gut, ich habe ja von letztem Jahr noch ein Trikot. Notwendig ist es natürlich nicht. Aber wir hatten irgendwie Bock. Wir waren an dem Tag auch sehr motiviert. Und ja, insgesamt war das schon lohnenswert, muss man ja auch nochmal sagen. Man bekommt da doch recht einfach an Autogramme oder an ein Foto dran, wenn man zumindest ein bisschen Wartezeit in Kauf nimmt. Ja, Jonas, jetzt sind wir hier jetzt schon so ein bisschen beim Boulevardblock. Vielleicht haken wir das dann an der Stelle direkt ab, auch wenn es jetzt nicht so sehr Fußball ist. Ne? Keine Sorge an die das nicht so interessiert. Wir reden gleich noch ausführlicher über unsere Beobachtungen, was Taktik angeht, was jetzt in der neuen Saison vielleicht anders ist als in der bisherigen. Aber was ja sehr, sehr deutlich aufgefallen ist, ist, dass man wieder sehr viele Flocks gesehen hat mit Kramaric. Ich würde sogar sagen, weiterhin auf Platz 1, was die Neubeflockungen angeht. Aber man hat auch extrem viele Trikots gesehen mit der Nummer 30 und Jindawi drauf. Und ich kann mir vorstellen, dass einige TSG-Fans dieses Thema immer noch so ein bisschen irritiert. Und wir haben uns da so ein kleines bisschen eingearbeitet. Und es ist ja schon eine sehr besondere Konstellation. Ne? gerade auch die Frage, inwieweit ist das ein Marketing-Gag, inwiefern ist das sinnvoll und so weiter. Vielleicht nur ganz kurz zur journalistischen Einordnung. Nara Jindawi ist letzten Monat zur TSG gewechselt, hat einen Profivertrag erhalten, aber ist fest eingeplant für die zweite Mannschaft. Die kuriose Situation ist, dass der über 2 Millionen Follower hat, ich glaube sowohl auf Instagram als auch auf TikTok und einen riesigen YouTube-Kanal hat. Und im Wesentlichen vloggen die da über ihr Leben als Familie Jindawi. Also er, seine Frau und die haben zwei kleine Kinder und die halten die alle fleißig in die Kamera, machen aber, wie soll ich sagen, netten, ungefährlichen Content. Da passiert überhaupt nichts Besonderes. Vielleicht ist es auch der Reiz der ganzen Sache. Ich weiß es nicht genau. Ich glaube, ich bin fast schon zu alt für diese Art von Content. Aber offensichtlich zieht das Ganze. Denn beim ersten Heimspiel der zweiten Mannschaft waren doch mehr Zuschauer als erwartet. Und man sieht es jetzt an den Trikot-Vlogs. Ja, die TSG generiert dadurch sicherlich Einnahmen. Die TSG generiert dadurch sicherlich Einnahmen. Das vielleicht erstmal so zur sachlichen Einordnung, Jonas, oder habe ich was übersehen?
Nee, das ist so. Das ist so. Also ich finde es natürlich auch aus meiner Perspektive kurios, wie er mit dem Content so viele Leute anspricht. Aber mein Gott, das ist am Ende, muss jeder selbst entscheiden. Es ist quasi wie so ein bisschen, gab es ja früher auch schon irgendwie bei RTL 2 die Geisens, ne? Wo irgendwie eine Familie begleitet wurde, nur dass sie das halt mittlerweile selbst machen. Und natürlich auch nicht die Geisens sind, sondern die Jindawis. Aber grundsätzlich ist er Familienblogger oder Vlogger oder was auch immer. Ne? Hast du schon richtig gesagt. Genau. Das heißt, eigentlich ist es für seinen, in Anführungszeichen, seine, ich würde mal sagen, für seine absolute Haupteinnahmequelle ist es eigentlich gar nicht so relevant, dass er auch ab und zu gegen den Ball tritt. Das heißt, wenn er heute kein Fußballer mehr wäre, wäre das vollkommen egal. Er macht bestimmt auch ab und zu Content irgendwie, ich fahre jetzt zum Training oder sonst irgendwas, aber eigentlich ist das nicht sein, muss man eigentlich so sagen, wahrscheinlich ist, würde er sagen, es ist seine Leidenschaft, aber mit so vielen Followern ist das nicht seine Haupteinnahmequelle.
Da es bin gibt ich mir auch ganz, keine, ganz, ganz er stellt jetzt ja auch keine Kamera beim Training auf und schneidet da irgendwie Highlights zusammen, gar nicht. Er informiert sozusagen seine Follower darüber, dass er jetzt mit dem Bus nach Aachen fährt oder ähnliches und macht da Stories, die, glaube ich, jeder 16-Jährige auch machen könnte, das meine ich wirklich nicht böse. Aber der Hauptcontent besteht einfach daraus, dass er die Leute in seinem Haus rumführt oder seine Frau was in die Kamera erzählt oder die mit den Kindern bei DM sind und dann wird da rumgefilmt und unterhaltsames Zeug erzählt, mehr oder weniger. Aber genau, der Fußball steht objektiv da im Hintergrund.
Genau, und jetzt muss man sich überlegen, dann, weil viele sind ja jetzt überrascht, dass Jindawi in zwei Spielen in der dritten Liga erst eine Minute bekommen hat. Dann haben gedacht, also viele, die sich nicht auskannten aus seiner Bubble, haben dann gedacht, hä, wieso spielt denn der da nicht? Das ist doch nur dritte deutsche Liga. Ja, aber jetzt muss man das Ganze mal so ein bisschen einordnen. Es ist ja irgendwie auch logisch, dass das Ganze kein sportlicher Transfer ist. Denn welcher ernstzunehmende sportliche Verein würde denn jemanden wollen, dessen Hauptberuf quasi nicht der Fußball ist? Also sagen wir mal so, du unterschreibst ja einen Vertrag und arbeitest quasi währenddessen noch an etwas anderem, was auch sehr, sehr viel Zeit schluckt. Und ich glaube, dass wenn es jetzt quasi nicht auch noch diesen Marketing-Effekt hätte, dann würdest du das als Trainer, als Verein gar nicht tolerieren. Ne? Weil es hat natürlich ja auch ein Geschmäckle, sage ich jetzt einfach mal. Und zur sportlichen Einordnung noch ganz kurz, wenn man sich ein bisschen einliest in das Ganze. Deswegen, ich sage noch nicht meine Meinung dazu, was ich generell zu dem Transfer, was ich davon halte, aber zur sportlichen Einordnung. Viele dachten ja auch, er hat MLS gespielt. Wenn man sich nicht so ein bisschen mit jetzt da näher damit auseinandergesetzt hat, dachte man die ganze Zeit, weil er das auch teilweise so bewirbt, dass er bei LA Galaxy spielt.
Tut ist er auch nicht. Ist auch juristisch gesehen nicht völlig falsch, Jonas.
Ja, okay.
Aber
das wäre wie, wenn ich damals, es gab ja mal eine Zeit, da hat der KSC seine zweite Mannschaft abgemeldet und dann mussten sie wieder in der Kreisliga starten. Und hätte ich dann, da wäre ich da hingewechselt und hätte gesagt, ja, ich spiele KSC. Ja, ich bin KSC-Spieler. Aber dann hätte ich halt Kreisliga gespielt. Also, ne, ist leicht überspitzt gesagt, aber er ist weit weg davon, jemals ein MLS-Spieler gewesen zu sein. Unabhängig jetzt davon, wie gut oder schlecht die MLS überhaupt ist, sondern er hat quasi bei der zweiten Mannschaft gespielt und das Team heißt Ventura County FC. Die spielen in der MLS Next Pro, also ist quasi so die Jugend MLS. So ähnlich wie es ja auch bei uns ist, dass man sagt, unsere zweite ist ja quasi auch die U23 und es dürfen nicht so viele Leute älter sein, ne? So ähnlich ist es da auch, sonst würde sie nicht Next Pro heißen. Und selbst da hat er jetzt nicht viel gespielt. Also er war da schon einigermaßen, wurde oft eingewechselt, hat vielleicht noch mal ein Spiel durchgespielt. Er war da gar nicht so lange. Er war da jetzt eigentlich nur so ein, ich weiß es gar nicht, so ein halbes Jahr, Jahr vielleicht. Hat 11 Spiele gemacht, kein Tor geschossen, eine Vorlage.
Und keinmal durchgespielt. Wenn ich es richtig sehe, wurde er 9-mal eingewechselt von 11-mal. Also er war weit weg von der Startelf, wurde aber fast immer eingesetzt.
Genau. Gut, dass er nicht durchspielt oder dass man ausgewechselt wird, ist auf der Position auch relativ oft so, ne? Aber dennoch, er war da auch kein Starter. Und davor war er tatsächlich eigentlich die meiste Zeit Regionalligaspieler bei Hertha 2.
Und also Regionalliga-Niveau ja, hat er sicher, das muss man sagen. Er hat, glaube ich, an die 159 Regionalligaspiele für Hertha BSC gemacht. Das Niveau scheint er auf jeden Fall zu haben.
Mit Sicherheit. Problem ist nur, dass wir jetzt halt nicht mehr Regionalliga spielen. Ne? Und dass seine Regionalliga-Zeit natürlich jetzt auch schon ein bisschen her ist und dass ihn seine Zeit bei Ventura County FC bestimmt auch sportlich, vermute ich jetzt mal, nicht besser gemacht haben. Also, mein Resümee ist, ist es überraschend, dass er nicht spielt und dass natürlich dann unser Trainer von der zweiten Mannschaft auch nicht sagt, nur weil er Follower hat, setze ich ihn ein. Das ist natürlich klar, wenn es sportlich einfach nicht funktioniert. Also wenn er sportlich einfach schlechter ist. Das war zu erwarten. Was halte ich jetzt grundsätzlich davon? Ehrlich gesagt nicht so viel. Ehrlich gesagt nicht so viel. Ich kann es verstehen, dass man sich gedacht hat, okay, dieser junge Mann, der will wieder irgendwie zurück nach Deutschland. Also dieser Transfer, den hat er ja irgendwie auch für seine Familie gemacht. Der will wieder nach Deutschland. Da schlagen wir mal zu, weil wir haben eine gute zweite Mannschaft und das ist bestimmt ganz witzig. Marketingtechnisch, Trikotverkauftechnisch. Aber grundsätzlich habe ich irgendwie so das Gefühl, wir haben ja auch überhaupt kein Bezug zu ihm. Er ist ja eigentlich Berliner. Ich weiß natürlich auch nicht, wie viel Geld da tatsächlich bei rumkommt und wie viel Außenwirkung. Das müsste man vielleicht auch mal offenlegen, aber ich hätte davon die Finger weggelassen, weil, ich weiß nicht. Ich finde es einfach irgendwie nicht gut, da einen Spieler zu holen, der sportlich keinen Mehrwert bietet und der quasi einfach nur unsere Marke ein bisschen pushen soll. Gefällt mir irgendwie nicht, der Gedanke.
Ja, das ist natürlich irgendwie so ein bisschen jetzt die Frage, ist man da Fußballromantiker oder nicht? Was ich auf jeden Fall gut finde, ist, es wurde tatsächlich, als die Verpflichtung veröffentlicht wurde, kommuniziert. Es wurde ganz klar gesagt, dass es auch darum geht, einen zeitgemäßen, zielgruppenorientierten Ansatz zu verfolgen, bla bla bla. Also man hat klargestellt, dass es um die Qualität von Jindawi geht, aber auch um seine Tätigkeit als Influencer und bla bla bla. Also, und das ist ja auch ganz, ganz offensichtlich. Aus Jindawis Sicht, muss ich ganz ehrlich sagen, verstehe ich es auch. Ich glaube nicht, dass viele ihm die Chance gegeben hätten, dritte Liga zu spielen. Wobei, ja, weiß ich nicht, andere Teams hätten vielleicht auch gedacht, dann kommen vielleicht mehr Zuschauer. Aber long story short, seine Fußball-Vita ist nicht so gut. Gerade nach dem halben Jahr in den USA. Und deswegen ist es natürlich für Jindawi auch die Chance, vielleicht eine Liga höher sich zu etablieren. Vielleicht funktioniert es ja auch, wer weiß es. Will ich jetzt nicht total abschreiben, dass er nicht vielleicht doch zu mehr Einsatzzeiten noch kommt. Aber ja, aus TSG-Sicht wirkt es ein bisschen kurios, passt auch nicht zu dem, was wir in den letzten 10, 15 Jahren so gemacht haben. Aber ganz ehrlich, so richtig zu verlieren haben wir auch nichts. Deswegen würde ich dazu raten, vielleicht auch jetzt gerade, wenn man irgendwie ein älterer Hoffenheim-Fan ist, der TikTok und so weiter nicht so genau versteht, leben und leben lassen. Also er schadet damit sicherlich der U23 nicht. Offensichtlich hat der Trainer auch die Freiheit zu sagen, nö, dann spielst du nicht. Und vielleicht kriegt er ja doch in den nächsten Spielen mal ein bisschen mehr Einsatzzeiten. Ich würde es halt davon abhängig machen, ob diese ja, Marketingmaßnahme dazu führt, dass wir das ein oder andere, den ein oder anderen Fan vielleicht für die erste Mannschaft gewinnen können. Und wenn das möglich ist, dann warum nicht? Wenn alle Jindawi-Fans weg sind, wenn er in 2 Jahren wieder woanders hinwechselt, dann wäre es natürlich unsinnig. Aber das rauszufinden ist natürlich zu aufwendig, ehrlich gesagt.
Und meine Vermutung ist, dass die Idee grundsätzlich ganz nett ist und dass ich auch sage, ich habe nichts gegen ihn persönlich, ne? Ich habe nichts gegen seinen Content. Deswegen, wie du richtig gesagt hast, wenn man es nicht mag, und ich meine Meinung ist ja auch, dass ich es eher ablehnen würde, aber grundsätzlich ist es mir egal, ich lasse es einfach über mich ergehen. Ne? Klar, dann läuft halt mal irgendwie ein 14-Jähriger vor einem mit einem Jindawi-Trikot, weil er der Einzige ist von der zweiten Mannschaft, den man quasi auch offiziell sich bedrucken lassen kann. Lasse ich einfach über mich ergehen und denke mir meinen Teil. Aber ich glaube tatsächlich auch, dass das Ganze marketingtechnisch sehr, sehr schnell verpuffen wird. Denn wenn jetzt keine 180-Grad-Wende passiert und Stefan Kleine-Heißmann nicht irgendwann denkt, er muss ihn einsetzen, was meine Vermutung ist, dann werden die Leute erstens mal nicht mehr zu den Spielen gehen, weil sie merken, er kriegt kaum Einsatzzeiten. Dann irgendwann gewöhnen sich die Leute dran und spätestens dann, David, richtig, du hast es richtig gesagt, spätestens dann, wenn Jindawi in 1, 2 Jahren wieder weg sein sollte, wird auch jeder Einzelne davon weg sein. Weil die kommen ja, also so ist meine Vermutung, jemand, der wegen Jindawi zu einem Fußballspiel kommt, ist vielleicht auch kein Fußballfan. Du weißt, was ich meine.
Ja, in der Regel nicht. Das Problem ist halt, theoretisch könnte es ja so funktionieren. Theoretisch. Man kommt zu einem Spiel, merkt, okay, das ist ganz geil, ich war lange nicht oder noch nie bei Fußballspielen und bleibt dann vielleicht hängen. Das Problem ist ja aber, dass Jindawi ja gar nicht in der Pre-Zero Arena spielen wird, sondern im Dietmar-Hopp-Stadion vor vielleicht 1000 Leuten. Und da die Leute zu halten, ist, glaube ich, eher weniger realistisch. Aber genau, also ich glaube, es ist vielleicht für manche Leute ein ganz spannendes Thema, aber Stand jetzt wird es mit der ersten Mannschaft 0,0 zu tun haben und auch die zweite Mannschaft tangiert das Ganze ja bisher nur sehr, sehr wenig. Und natürlich wäre es zu wünschen, dass das Jindawi auf so ein bisschen Einsatzzeiten kommt, weil sonst nämlich die Maßnahme von Schicker und Kramer völlig verpufft. Aber ja, wenn nicht, ist es, glaube ich, auch kein großes Drama. Denn eine Sache muss man sich klar machen. Jindawi ist Millionär, der stellt sich gerade irgendwie ein Riesenhaus hin in Heidelberg, wenn ich es richtig verstanden habe, aber nicht durch Fußball. Der bekommt
Ach,
wahrscheinlich
natürlich.
der bekommt ein Gehalt wie wir als Lehrer wahrscheinlich, ne? In der dritten Liga, von diesem Gehalt kann man in der Regel leben, aber man kann sich nicht großartig was ansparen, gerade eben, wenn man nicht mal für die Startelf eingeplant ist. Aber es ist eben das Ding, ich glaube, Jindawi wäre gerne Profifußballer und ist aber halt auf anderem Wege zu Geld gekommen und das ist ja auch überhaupt nicht schlimm.
Das Einzige, und das kann ich natürlich nicht beurteilen, inwieweit ist das gut oder schlecht für die Teammoral, wenn man weiß, dass da einer rumläuft und im Training mitmacht und blöd gesagt vielleicht auch Ansprüche hat zu spielen, der es aber halt qualitativ vielleicht nicht verdient hätte, ne? Hypothetisch. Und natürlich auch 10-mal reicher ist als alle anderen, die da rumlaufen. Und vielleicht sogar 100-mal reicher ist als alle anderen, die da rumlaufen, ne? Also wir sollten eh keine Neidgesellschaft sein, deswegen, wenn sich der eine oder andere da ein bisschen neidisch dabei was denkt von unseren anderen Drittligaspielern, dann sollte man das eh nicht tun, ne? Sagt man jetzt einfach so leicht. Aber ich weiß nicht, was das dann für die Teammoral macht, wenn da einer rumläuft, der in jeder zweiten Sekunde da irgendwie die Kamera in der Hand hat. Obwohl ich glaube, das macht er ja auch nicht. Du hast ja richtig gesagt, was Fußball betrifft, macht er da sehr, 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 sehr wenig Content und er vloggt dann halt, wenn er irgendwie daheim auf dem Bagger sitzt oder sowas.
Ja, oder das neue Haus zeigt oder ähnliches, genau. Aber ja, dieses Neidthema könnte vielleicht relevant sein. Aber ne, ich wiederhole es nochmal, Kleine Heißmann gibt ihm ja keine Spielzeit, was ja eigentlich dem Rest signalisiert, okay, es gibt hier keinen Promi-Bonus, sondern du musst dich halt verbessern, sonst wirst du halt nicht mal eingewechselt. Ne? Wir können es ja nochmal sagen, 180 Minuten wurden gespielt in der dritten Liga, eine Minute hat Jindawi erhalten. Sodass das zumindest positiv zu bewerten ist. Aber trotzdem, wie gesagt, der Transfer kann nur ein Erfolg sein, wenn er sich eben auch spielerisch einigermaßen etabliert. Weil sonst wird auch die Marketingmaßnahme komplett verpufft. Ja.
Mit Sicherheit. Aber deswegen beenden wir jetzt auch das Thema mit was Positivem. Ich vermute jetzt einfach mal, dass Nader Jindawi einfach ein netter junger Mann ist, der Lust hat, Fußball zu spielen, der jetzt natürlich da die Chance bekommen hat, der sich gut ins Team integriert, weil er einfach ein netter Typ ist. Und dass alle anderen um ihn herum von der zweiten Mannschaft in der dritten Liga sich einfach denken, ja, ganz witzige Idee, er ist nett und cool, dass wegen ihm so viele Leute bei uns zugucken. Vielleicht hat ja auch beispielsweise jetzt, um mal so einen Star zu nennen von der zweiten Mannschaft, so ein Luka Duric, der sich denkt, boah, cool, dass so viele Leute hier sind, um mir beim Kicken zu gucken. Ist normalerweise nicht so. Es sei denn, er spielt natürlich in der Prisio Arena. Also es ist eine Win-Win-Win-Situation für alle.
Zumindest potenziell. Und wenn man sich die Mühe macht und guckt sich mal ein, zwei Videos von dem an, der Typ ist wirklich komplett unhatebar, weil er überhaupt nichts Kontroverses sagt. Da passiert überhaupt nichts Außergewöhnliches. Und deswegen braucht man dem auch überhaupt nichts Schlechtes wünschen, nur weil er da irgendwie aus dieser Instagram-Welt kommt. Das ist einfach ganz normaler Familien-Vlog-Content, der warum auch immer sehr, sehr erfolgreich geworden ist. So, Leute, und jetzt kurzer Cut. Jetzt wird's auf jeden Fall sportlich hier.
Dirk Nowitzki, NBA-Star, kontrolliert, diszipliniert, ein Mann, der auf dem Spielfeld eigentlich nichts dem Zufall überließ. Doch dann das. Seine Verlobte wird in seiner Villa vom FBI verhaftet. Als gesuchte Betrügerin, als Hochstaplerin mit über 10 falschen Identitäten. Wie konnte das passieren? Und wie konnte er das nicht bemerken? Wie konnte er sich so täuschen lassen? Tatort Sport, der Nowitzki-Fall, eine Geschichte über Liebe, Lüge und die große Frage, was passiert, wenn du für alles trainiert bist, außer für das echte Leben? Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
Kurzer Cut, jetzt wird's auf jeden Fall sportlich hier. Trotzdem, ich glaube, jeder, der auf der Saisoneröffnung war, hat gemerkt, okay, irgendwie ist das ein Thema, denn man hat wirklich sehr, sehr viele Trikots von ihm gesehen. Wir bleiben, Jonas, würde ich sagen, bei der Saisoneröffnung, reden aber vielleicht so ein bisschen über die Erkenntnisse. Und ich meine jetzt nicht im Vergleich mit Mets, sondern eben was zum Beispiel die Aufstellung anging oder was so Auffälligkeiten anging. Also wenn ich zum Beispiel, ich fange mal mit einer Sache an, mir die Aufstellungen der letzten Spiele angucke, auch gegen Mets, dann würde ich fest davon ausgehen, dass wir jetzt die Viererkette immer spielen werden. Davon ist ja auch Ilza zuletzt manchmal abgewichen, wahrscheinlich auch aus Angst wegen der vielen Gegentore. Aber ich bin mir sicher, dass wir die Abwehrkette Kufal, Chaves, Machida und Bernardo noch häufiger sehen werden. Stimmst du mir dazu?
Ja, das ist erstmal unsere Stammviererkette. Unabhängig davon, wie sich das dann weiter vorne sortiert. Das ist auch eine stabile Viererkette. Das Einzige, was natürlich irgendwann passiert, ist, dass der Konkurrenzkampf eröffnet wird zwischen Kufal und Gendré. Und, ich wünsche es mir sehr, wir haben ihn ja auch gesehen und haben ein Autogramm von ihm bekommen, aber er war in Zivil da, also in Zivilklamotten, weil er natürlich nicht gespielt hat. Ozan Kabak könnte da natürlich perspektivisch irgendwann auch nochmal eine Rolle spielen. Aber ansonsten ist das erstmal unsere Stammviererkette.
Und man kann es ja auch so sehen, ne? In den letzten Spielen, auch schon gegen Bremen, machte die doch einen relativ guten Eindruck. Auch Kufal hat direkt einen guten Eindruck hinterlassen, ist sicherlich, auch wenn Ilze gesprochen hat, er sei das Randstück, nicht der Spieler, den er eigentlich will. Ne? Ich weiß nicht, wer darauf geachtet hat, aber Kufal ist eigentlich ein Spieler, den ich ein bisschen ähnlich zu Pavel finde. Ich weiß nicht, ob er läuferisch so stark ist, aber ansonsten einer, der gerne über die Flanke kommt, der schon auch versucht zu überlaufen, der aber überhaupt nicht der Typ Sprinter ist. Den sich Ilza, glaube ich, eigentlich wünscht. Also die große Dynamik ist da nicht vorhanden, aber fußballerisch ist da auf jeden Fall einiges da. Und gleichermaßen überrascht war ich eigentlich von Bernardo, muss ich sagen. Also man könnte sagen, ja gut, so sind die Brasilianer halt, aber wir kennen ja auch Arthur Chaves. Bernardo ist fußballerisch richtig stark. In meinem Kopf hatte ich den so als Innenverteidiger abgehakt, weil er es halt bei Bochum meistens gespielt hat. Aber der hat auf jeden Fall das fußballerische Potenzial für die Linksverteidigerposition. Der ist da wirklich auch im Passspiel und so weiter sehr, sehr brauchbar.
Und in der Theorie ist es doch dann einfach mal wirklich clever, mit Bernardo zu gehen. Weil, Die Außenverteidigerposition links war unsere schwache Seite. Darüber fielen einfach sehr, sehr viele Gegentore. Und trotzdem wollen wir natürlich über die Seite auch ein bisschen was offensiv zeigen. Das heißt, perfekte Lösung. Du holst dir jemanden, der eigentlich Verteidiger ist, aber der einfach durch seine brasilianische Art trotzdem kicken kann. Also Bernardo hat das Potenzial, die linke Seite zuzumachen, ist kopfballstark und kann aber auch trotz seiner Größe einigermaßen skillen und kann damit Touré so ein bisschen die Seite beackern. In der Theorie klingt es sehr, sehr vielversprechend.
Ja, deswegen denke ich, ist das jetzt fürs erste Mal eine sehr, sehr gute Variante. Ich muss sagen, wenn sich jetzt halt Kufal oder Bernardo verletzen sollte, Jonas, würde ich sagen, sind wir komplett aufgeschmissen. Weil was passiert dann?
Ja, dann musst du dir was überlegen. Dann ist Drexler für die rechte Seite auf jeden Fall die nächste Alternative.
Vielleicht
Akpo. Und für links wird es dann wahrscheinlich wieder auf Prass hinauslaufen. Obwohl Prass ja jetzt eigentlich als Offensivspieler eingeplant wird.
Genau, das ist so eine Sache, die auf jeden Fall neu ist. Prass wird, wenn alles gut läuft, defensiv keine Rolle mehr spielen. Das ist für alle, glaube ich, eine gute Nachricht. Und diese offensive Rolle kann er natürlich auch ausfüllen. Das hat er letzte Saison ja auch schon gezeigt. Aber er ist sicherlich kein Kandidat für die Startelf.
Und in einigen Testspielen hat ja auch eben, habe ich eben schon genannt, Luka Duric hat auch schon Rechtsverteidiger in der ersten Mannschaft gespielt. Also könnte er theoretisch auch.
Absolut, absolut. Aber ansonsten, denke ich, ist die Viererkette ganz gut aufgestellt. Und es hat auch Andreas Schicker selbst gesagt, dass man gerade da das Augenmerk draufgelegt hat, weil es einfach ganz, ganz oft über 60 Gegentore waren in den letzten Jahren. Und ich glaube, wenn wir das schaffen, auch nur alleine, sagen wir mal, 10 Gegentore weniger, dann wird es eine ganz, ganz andere Saison als zuletzt. Ja. Und ansonsten, ja, würde ich schon sagen, dass einige Positionen, was die Aufstellung angeht, ja mehr oder weniger schon besetzt sind für die ersten Spiele. Ich hatte das Gefühl, dass gerade in der ersten Halbzeit oder in den ersten 60 Minuten sowas Ähnliches wie die Startelf gespielt hat. Nur den Einsatz von Mørsted habe ich bis heute nicht so ganz verstanden.
Ich vermute, dass man vielleicht auch gesagt hat und das mit André so kommuniziert hat, dass man quasi auch einen klaren Führungsspieler in der zweiten Halbzeit möchte, der das Ganze so ein bisschen in die Hand nimmt.
Vielleicht, denn ich würde schon sagen, Abdullahu und Burger haben da können sich zu Recht Hoffnungen machen, zu starten in den nächsten Wochen. Und auch Damar und Touré auf diesen, ja, offensiven Außenpositionen mehr oder weniger, die sehr asymmetrisch interpretiert werden, aber trotzdem können sich da sehr, sehr große Chancen machen. Und genauso Aslani, der, denke ich, sicherlich den Vorzug erstmal bekommt vor Orban oder Lemperle. Jetzt muss ich aber nur sagen, dass ich bei dieser Aufstellung, ihr könnt ja nochmal gucken, ne, wie es in der ersten Halbzeit aussah, auf jeden Fall einen Kramaric in der Startelf trotzdem sehe, obwohl Medien wie zum Beispiel der Kicker nahelegen, dass ein Kramaric erstmal auf der Bank sitzen könnte. Hältst du das für realistisch?
Nee, noch nicht. Noch nicht. Ich vermute tatsächlich, dass wir gegen Metz in der ersten Halbzeit die neue Startelf erstmal gesehen haben, mit dem Unterschied, dass Mørsted durch Kramaric ersetzt wird und Kramaric das Ganze so ein bisschen hängend spielt. Also Kramaric wird erstmal auf der Zehnerposition bleiben und Damar wird so ein bisschen halbrechts die Seite machen und es wird natürlich auch klar gesagt werden, Damar und Kramaric sollen das auch so ein bisschen flexibel interpretieren, das heißt, wenn sie mal tauschen, ist es auch kein Problem und Touré soll wirklich der Einzige sein, der hart auf seiner Seite bleibt und ein richtiger Außenspieler ist. Und dann werden wir erstmal mit Aslani vorne starten, aber auch das flexibel. Das heißt, auch ein Kramaric kann mal vorne reingehen und ein Aslani, den haben wir jetzt ja mittlerweile lang genug beobachtet, ist einfach ein Spieler, der lässt sich auch als Stürmer wahnsinnig gerne fallen. Der ackert mit nach hinten und ist dann aber auch wieder schnell vorne. Das heißt, fleißig ist er auf jeden Fall. Das heißt, dieses Damar-Aslani-Kramaric-Dreieck, das ist so ein bisschen diese flexible Komponente in unserer Startelf.
Ja, und ich möchte jetzt eigentlich keine große Debatte hier auslösen, aber ich glaube, dass es einige jetzt überraschen wird. Ich persönlich bin, was Damar angeht, immer noch sehr vorsichtig optimistisch. Natürlich hat er eine super Vorbereitung gespielt. Natürlich hat er eine gute Saison bei Elversberg. Aber wissen wir wirklich, dass er dieses Niveau hat und halten kann? Sind wir mal ganz ehrlich miteinander? Nein, wissen wir nicht. Weil anders als ein Aslani hat ein Damar jetzt nicht die ganz, ganz großen Statistiken und Zahlen auf seiner Seite. Aslani ist wirklich krass gewesen, muss man sagen. Dass man auch bei Elversberg auf dieser Position nicht nur 18 Tore schießt, sondern ich glaube auch noch 9 auflegt. Das ist heftig. Aber von diesen Werten ist ein Damar erstens mal weit weg und zweitens hat man auch ehrlich gesagt bei beiden immer die Frage zu stellen, können die das konstant spielen? Und das nicht nur gegen Teams wie Metz oder Bremen, sondern eben auch gegen Teams wie Leverkusen oder die Eintracht. Wissen wir das? Nein. Es tut mir wirklich leid, das so zu sagen, aber das wissen wir nicht. In Mohamed Damar, das ist auch schon ein bisschen her, war aber immerhin 2024, konnte sich bei Hannover zum Beispiel überhaupt nicht durchsetzen. Hatte da eine ganz schwache Phase, kam dann zu Elversberg und dann lief es auf einmal. Und es kann sein, dass der Knoten jetzt geplatzt ist. Aber darauf zu setzen, weiß ich nicht, ob wir das wirklich machen können, machen sollten. Trotzdem muss ich sagen, ich war ja auch vor Ort, die Ansätze von Damar sind sehr, sehr vielversprechend. Aber wir haben ja auch gesehen, was Metz da gespielt hat. Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sagen, das war Arbeitsverweigerung.
Ja, obwohl man sagen muss, dass Damar, auch wenn die Statistiken das jetzt nicht so hergeben, der war bei Elversberg Dreh- und Angelpunkt. Ne, das heißt, auch wenn er jetzt vielleicht nicht die direkten Vorlagen oder
aber
die
in
direkten
der zweiten Tore Liga,
geschossen Jonas. Hat in der Regel. Genau, in der zweiten Liga. Aber dennoch finde ich es gut, dass man den beiden jetzt erstmal nach so einem tollen Jahr in Elversberg den Vertrauensvorschuss gibt. Aber klar, erste Bundesliga bedeutet, Aslani bekommt seine Chance. Aber wenn er nicht liefern sollte, dann haben wir einfach mit Gift Orban, Lemperle und so weiter Leute, die ihn sofort ersetzen. Und wenn die es besser machen, dann muss ich Aslani erstmal wieder hinten anstellen. Genau das gleiche Spiel bei Damar. Liefert Damar in den ersten 5-6 Spielen nicht, dann ist dieser Vertrauensvorschuss auch wieder erstmal weg. Und dann muss er sich wieder hinten anstellen. So funktioniert einfach Bundesliga-Fußball. Das ist den beiden auch bewusst. Aber ich bin jetzt erstmal positiv, gerade auch bei Damar. Ich glaube, es ist der richtige Weg, wenn man erstmal sagt, okay, du bist jetzt bei uns nicht direkt Dreh- und Angelpunkt, du bist nicht Zehner, sondern Kramaric ist es noch und du bist auf dem Flügel so ein bisschen und kannst so ein bisschen dein Ding machen, ohne jetzt sofort voll unter Beobachtung und unter Druck zu stehen. Ich glaube, das wäre der richtige Weg und ein Grund auch noch, warum Kramaric eigentlich noch in dieses Mittelfeldsturm, in diese Kombination rein gehört und rein muss, das ist zu jung. Sorry, Damar, Aslani, Touré, Burcha und Abdullahu, das ist absolut jugendforscht. Das könnte vom Alter teilweise, außer Burcha, der glaube ich schon 24, 25 ist, das ist eine U23. Und deswegen brauchst du da mit Kramaric einen, der das Ganze mit ein bisschen Erfahrung begleitet. Und deswegen sehe ich da Kramaric immer noch ganz klar in der Startelf.
Ja, ich auch. Ich bin mir aber nicht zu 100% sicher, ob Ilzer das jetzt unterschreiben würde, was wir gerade gesagt haben. Und das ist so ein bisschen meine Sorge, dass man da in so eine, wie soll man sagen, dass es nicht ausbalanciert ist. In der Abwehr ist es eigentlich ganz gut ausbalanciert, würde ich sagen. Gut, durch Kufal ist es jetzt fast sogar ein bisschen alt geworden, aber der Plan war ja Gendrey, Chavez, Machida, Bernardo. Das ist wunderbar ausbalanciert, würde ich sagen, von der Altersstruktur her. Und das wäre es eben in der Offensive nicht, wenn man Kramaric rausrücken würde. Was man aber perspektivisch auf jeden Fall sagen muss, ne, aktuell ist ein Loschek noch nicht wieder da. Aber Loschek hat jetzt auch bei uns in einigen Spielen gezeigt, wie stark der eigentlich ist. Auch den darf man überhaupt nicht abschreiben. Und auch der konkurriert natürlich gegebenenfalls mit einem Damar oder auch mit einem Kramaric um die Position und gegebenenfalls auch mit einem Aslani. Also ich habe auch große Hoffnungen in die. Bitte versteht mich nicht falsch, ich will überhaupt keine schlechte Stimmung verbreiten. Ich will nur darauf hinweisen, dass es einfach sein könnte, dass wir in 8 Wochen hier hocken und sehen, okay, Loschek und Kramaric spielen und Damar und Aslani spielen nicht. Das wünsche ich mir nicht. Aber das ist absolut möglich.
Mit Sicherheit, ja. Aber nochmal zu dem Punkt, ob Ilzer Kramaric in der Startelf sieht. Ich glaube erstmal ja. Aber sollte es nicht so sein, ist es einfach so, setzt du einen Kramaric jetzt auf die Bank und es funktioniert. Top, passt. funktioniert es nicht, bist du schneller weg, als du gucken kannst.
Ja, ja, klar.
Das ist einfach so.
Du hast auch die Kabine gegen
dich.
Dann.
Ja, dann bist du nämlich derjenige, der es verkackt hat und jeder sagt, ja, das ist ja offensichtlich, wenn du Kramaric gegen dich aufbringst. Wenn du den Spieler der TSG einfach auf die Bank setzt. Also, dann bist du sogar noch schneller weg, als wenn es mit Kramaric nicht laufen würde. Also, deswegen, aber so weit will ich jetzt erstmal gar nicht gehen, weil ich glaube nicht, dass wir mit einem Mörstedt starten werden gegen Rostock und auch nicht gegen Leverkusen, sondern ich glaube, das ist ganz klar der Plan, dass Kramaric da reinrückt und fertig aus.
Aber dann sind wir uns ja einig, dann würden wir die Aufstellung Abdullahu Burcha, Touré Damar, Kramaric Aslani sofort unterschreiben.
Mit Sicherheit, ja. Und Kramaric auf der 10 und Damar erstmal so halb rechts und das aber sehr flexibel.
Ja, das ist auch, glaube ich, genau die Aufstellung, die ich sowohl gegen Rostock als auch gegen Leverkusen sehr, sehr gern sehen würde und ist auch eigentlich ganz gut ausbalanciert. Auch gerade so, ne, Aslani kann dann eher den Raum im Sturm besetzen, das macht er auch nicht immer, ich weiß, aber Kramaric dann eben als Unruhepol, der steht, wo er halt will, fände ich deutlich ausbalancierter als jetzt zum Beispiel Aslani Lemperle. Und muss man auch nochmal kurz sagen, sowohl Lemperle als auch Orban haben eine gute Vorbereitung gespielt. Und das macht es ja fast noch härter, dass die sehr, sehr wahrscheinlich beide auf der Bank hocken werden.
Ja, was ich aber jetzt auch schon in unseren Testspielen gesehen habe, wir werden dieses Jahr wieder einen klassischen Stürmer da vorne drin brauchen. Das heißt, damit meine ich jemanden, der im Zentrum diesen Torriecher hat und der darauf lauert, wenn Bälle hereinkommen, weil wir haben das zwar in dieser Form jetzt nicht als Außenverteidiger, so wie das früher beispielsweise Nico Schulz, David Raum und Pavel Kadaschabek gemacht haben, aber mit Touré werden wir jemanden haben, der sehr, sehr oft über links einen Spieler aussteigen lässt und dann eine flache, mittelhohe Hereingabe bringen wird. Und da werden wir in der Strafraumbesetzung einen klassischen Stürmer brauchen. Und wenn das Aslani nicht, wenn er da nicht liefern wird, dann wissen wir schon, wir haben es bei Lemperle gesehen, aber wir haben auch mit Gift Orban jemand, gerade Gift Orban, das ist ein klassischer Stürmer. Das sieht man wirklich die ganze Zeit, der nimmt einen Ball an, der dreht sich und schießt. Hat manchmal auch Nachteile, dass du dir denkst, boah, der andere wäre besser postiert gewesen, aber so jemand werden wir brauchen, das habe ich schon ganz, ganz klar gesehen, weil Touré mit der Geschwindigkeit, wenn du den gut ins Spiel einbindest, und dafür haben wir die Spielmacher mit Damar und Kramaric, dass Touré oft geschickt wird, dann wird es da die ganze Zeit Hereingaben hageln. Und dann muss halt auch jemand dastehen und muss die auch verwerten.
Der war auch gegen Metz ein eindeutiger Unterschiedsspieler. Also ich glaube, ohne Touré wäre es nicht ganz so hoch ausgegangen. Der rechte Flügel von Metz war komplett überfordert von dem Tempo- und Stellungsspiel von unserer Nummer 29.
Touré ist da durchgelaufen, als würden wir gegen Drittligisten spielen. Es war wirklich so. Und Touré ist ja auch erst ein 19-jähriger Kerl, der jetzt auch noch nicht ganz so lange auf dem Niveau spielt. Und trotzdem war das wirklich ein Leistungsunterschied, der so hätte nicht passieren dürfen.
Ja, also ich glaube, dass man das Gefühl, das wir am Anfang so ein bisschen vermittelt haben, ja, nicht großartig wegdiskutieren kann. Das Potenzial ist da, der Kader wirkt relativ ausgewogen, wurde gut verjüngt, obwohl wir trotzdem ja weiterhin erfahrene Leute mit dabei haben, ne? Baumann, Bernardo, Kramaric, Kufal und so weiter. Das Risiko liegt einfach darin, und das muss man nochmal festhalten, dass der Umbruch schon wirklich groß ist. Und das natürlich, wie soll man sagen, zu so einem gewissen Ruckeln führen kann am Anfang. Ne? Weil natürlich ist der Hype jetzt groß, auch in der Fanszene, aber ich wäre weit davon entfernt zu sagen, okay, jetzt muss es wieder in Richtung Europa gehen. Wir haben ja jahrelang gesagt in diesem Podcast, oder auch die Verantwortlichen haben jahrelang gesagt, um Europa mitspielen. Das finde ich angesichts der Altersstrukturen, angesichts der vielen, vielen Veränderungen, würde ich das so nicht sagen, so nicht machen. Aber wir haben tatsächlich ein Saisonziel rausgegeben, Jonas. Hast du es mitbekommen und kannst du dir denken, in welche Richtung das geht?
Nee, ich habe es tatsächlich nicht mitbekommen. Wer hat es rausgegeben? Ilsa persönlich?
Nein. Andi Schicker und Präsident Jörg Albrecht.
Ich habe es nicht mitbekommen, aber ich vermute, dass es jetzt nicht so aggressiv nach vorne ist, dieses Saisonziel, und dass sie sich eine ruhige Saison im Mittelfeld gewünscht haben.
Geht in die Richtung. Die beiden sprachen davon, dass sie mit einem einstelligen Tabellenplatz gut leben könnten. Und da muss ich sagen, ja, das ist doch mal sehr realistisch und ein sehr sinnvolles Ziel. Gerade wenn man mal an die letzte Saison denkt.
Und alles andere wäre einfach auch vermessen. Ist einfach so. Dafür haben wir einfach zu viele Spieler in unserem Kader, mit denen wir noch nicht wirklich hundertprozentig wissen, wie sie in dieser Liga performen. Und wäre natürlich auch vermessen, wenn du die letzte Saison betrachtest. Deswegen, gutes Saisonziel, nimmt auch ein bisschen Druck raus. So wie ich Ilze einschätze, macht den größten Druck, macht er sich eh selbst. Ne? Ist ja einfach ein sehr...
Klar.
Ja, ist einfach ein Mensch mit sehr hohen Zielen und sehr viel Elan, was ja auch gut ist. Deswegen da so ein bisschen den Druck rauszunehmen und das auch mal ganz klar den Fans so zu kommunizieren. Leute, wenn wir am Ende Neunter werden, dann ist das eine gute Saison. Das finde ich ganz, ganz wichtig.
Und ich finde, daran sollten wir uns jetzt auch alle halten, trotz dieser 8 Siege. Ist alles, was eine relevante Verbesserung zu dieser Saison ist, sollte man irgendwie honorieren. Und weil, sind wir mal ehrlich, wir haben auch nicht so viel Geld ausgegeben. Schauen wir mal auf die Konkurrenz. Ne? Unser Kader liegt eben genau in diesem Bereich, Platz 9, Platz 10, was das Niveau angeht. Und ja, dazu eben die fehlende Kontinuität, die gut, aber auch schlecht sein kann. Ich würde in dieser Saison sagen, sie ist gut. Wir hatten jetzt letzte Saison einen Kader, der auf dem Papier auch gut klang, der aber aus verschiedenen Gründen eben nicht performt hat. Und deswegen war es natürlich nötig, aber... Wir haben eben auch diese Fragezeichen. Ne? Sind wir mal ganz ehrlich, auch bei einem Machida, der macht einen guten Eindruck, klar, aber wissen wir sicher, dass er das Niveau hat für Bundesliga? Leider nein. Bei einem Burcha, bei einem Abdullahu auch nicht. Die waren bisher weit davon entfernt, auf Bundesliga-Niveau zu spielen. Und wenn man die Testspiele anguckt, dann hat man ein sehr gutes Gefühl. Ne? Ihr wahrscheinlich an den Empfangsgeräten, wir auch. Aber eine Garantie dafür gibt uns keiner. Denn wir haben die einfach aus anderen Ligen geholt und gehofft, dass sich das auszahlt. Und ich würde sagen, Schicke hat da einen guten Job gemacht, aber darauf setzen kann man eben leider nicht. Und dazu kommt, du hast es zu Recht gesagt, Jonas, man hat das Ganze fast wieder vergessen. Aber Ilzer hat keine weiße Weste mehr an. Es wurde schon diskutiert, es wurde Sandro Wagner kontaktiert und so weiter. Der saß nicht immer fest im Sattel. Seine fußballerische Vorgehensweise hat nicht funktioniert und es gab keinerlei Verbesserung zu Materazzo. Das heißt, in 2-3 Wochen könnte dieser Vertrauensvorschuss durch die Vorbereitung auch schon wieder weg sein. Das hoffen wir natürlich nicht, aber schauen wir mal zusammen aufs Programm der ersten Wochen. Das ist echt happig leider.
Ja, wir gehen ja jetzt erstmal mit dem DFB-Pokalspiel in Rostock rein. Ist natürlich sportlich ein Drittligist, sollte auf jeden Fall ein Pflichtsieg sein. Ist aber natürlich in Rostock einfach immer schwierig. Das ist Krieg auf dem Platz und neben dem Platz.
Ja.
Ist einfach ein schwieriges Gebiet. Deswegen Respekt an jeden Einzelnen, der da hochfahren wird. Natürlich zeitlich vom Umfang her, aber auch natürlich... die Konfrontation mit den Rostocker Fans. Und dann starten wir auch schon in den ersten Spieltag rein, am 23. August, direkt gegen den deutschen Meister von vor 2 Jahren, nämlich gegen Bayer Leverkusen.
Genau, und in den kommenden Wochen wird es ja nicht so viel besser. Ich glaube, auch Frankfurt kommt dann sehr, sehr schnell und so weiter und so fort. Aber ich würde mich da tatsächlich festlegen, wenn ich jetzt die letzten Wochen so beobachtet habe, ne, den Kader sehe, das Potenzial sehe, mir die Spieler so vor Augen führe, würde ich schon auch sagen, ist das jetzt eine Saison, in der man auf gar keinen Fall wieder in den Abstiegskampf geraten kann. Und ich würde mich auch festlegen auf, sagen wir mal, Platz 9, dass das realistisch ist. Ich hoffe halt nur, dass die Mannschaft, wenn sie jetzt gegen Leverkusen verlieren sollte und dann vielleicht auch noch... gegen Frankfurt, dass sie dann nicht irgendwie in Abwärtsstrudel gerät. Aber ich denke, dass Platz 9 eigentlich so das ist, was man anstreben sollte. Oder rechnest du mit...
Ja, aber wird tatsächlich jetzt die Herausforderung für Ilzer sein, weil, ich habe den Spielplan jetzt gerade vor Augen, wir es haben eigentlich in den ersten 5 Spieltagen, sind wir in keinem einzigen Spiel der klare Favorit. Wir spielen auswärts gegen Leverkusen. Wenn du da verlierst, kannst du dich nicht beschweren. Wir spielen daheim gegen Frankfurt. Frankfurt, ne, Umbruch hin oder her, aber grundsätzlich Frankfurt ist schon ein anderes Niveau. Wenn du da verlierst oder einen Punkt holst, kannst du dich auch nicht beschweren. Ja. Dann spielen wir auswärts gegen Union Berlin. Auswärts in Berlin ist immer schwierig, auch wenn wir da grundsätzlich sportlich schon der Favorit sein könnten. Dann kommt Bayern München und dann der SC Freiburg. Was ich damit sagen will ist, es könnte sein, dass wir in den ersten 5 Spielen eine Punkteausbeute haben, die uns vielleicht erstmal auf Platz 13 oder 14 bringen könnte, ohne dass wir zwangsläufig schlecht spielen.
Auf jeden Fall.
Das kann passieren. Und davon darf unser junger Kader und vor allem auch Christian Ilzer sich nicht verwirren lassen. Es kann sein, dass du trotzdem eine gute Leistung bringst und das dann geerntet wird. Dann spielst du nämlich am 6., 7. und 8. Spieltag gegen Köln, gegen St. Pauli und gegen Heidenheim. Und wenn du bis dahin gut gearbeitet hast, dann können das auch mal 9 Punkte sein. Und das erwarte ich übrigens dieses Jahr, weil das geht mir in den letzten Jahren so dermaßen auf den Sack. Du gewinnst teilweise Spiele gegen Dortmund, gegen Bayern, gegen alles Mögliche, die nehme ich gerne mit. Aber dann spielst du unentschieden gegen Heidenheim und verlierst gegen St. Pauli. Ich möchte, dass wir einfach mal unsere verdammten Pflichtsiege holen. Wenn wir gegen Köln spielen, dann muss das mal ein souveräner Sieg sein. Gegen St. Pauli, gegen Heidenheim. Und dann ist es mir auch egal, ob wir mal 3-0 gegen Frankfurt verlieren, wenn Frankfurt einfach einen Sahnetag hat. Ne? Aber dafür musst du halt einfach die Punkte holen gegen die Teams, die du in der Tabelle unter dir siehst und die auch eigentlich unter dir sein sollten. Und dann wird das auch eine solide Saison.
Genau, und ich würde tatsächlich sagen, wenn ich den Spielplan hier so sehe, Ende Oktober wird der Punkt sein, an dem man, denke ich, das erste Zwischenfazit ziehen wird und ziehen muss. Denn dann hat man eben diese ganzen Spiele gehabt gegen die Favoriten, aber auch die Spiele gegen Köln, Pauli und Heidenheim. Und spätestens dann, nach dem Heidenheim-Spiel, sollte man sich im Mittelfeld befinden. Sonst könnte es tatsächlich eng werden für Ilzer. Aber ich glaube, Jonas, fairerweise muss man ihm diese ersten 8 Spiele auf jeden Fall geben. Ich rede jetzt sehr ungern über potenzielle Entlassungen. Aber jeder, der nochmal zurückdenkt an den Mai, weiß, dass Ilzer bereits angezählt war. Und das löscht sich ja nicht. Das ist ja, bleibt ja in den Köpfen der Geschäftsführer, bleibt auch im Kopf von Schicker, der, auch wenn er sicherlich sich sehr gut mit Ilzer versteht, sich immer noch mehr für seinen eigenen Job interessiert. Das heißt, das ist, glaube ich, der sehr, sehr spannende Zeitpunkt nach Spieltag 8.
Denn man kann nicht sagen, dass Ilzer wenig Handhabe bei dem jetzigen Kader hatte. Das ist einfach so. Er hat Freiheiten bekommen bei Spielern, die er loswerden wollte. Ne? Er hat Freiheiten bekommen bei Spielertypen zumindest. Ne? Klar, als TSG Hoffenheim bekommst du vielleicht auch nicht alle Spieler, die du willst. Aber er hat da Freiheiten bekommen. Das heißt, bestimmt so ein Abdullahu und ein Bucher, die waren vom Spieltyp her bestimmt Wunschspieler. Auch in Machida wird er maßgeblich daran beteiligt gewesen sein. Sicherlich. Das heißt, das ist jetzt sein Kader. Den hat er jetzt vor der Saison unterschrieben und hat gesagt, ja, und mit dem gehe ich in die neue Saison. Das war letztes Jahr nicht so, jetzt ist es so und deswegen wird er dieses Jahr jetzt doppelt daran gemessen.
Und auf der anderen Seite wurde ja auch der Trainerstab umgebaut. Ne? Jemand wie Frank Fröhling ist nicht mehr da. Der Trainerstab ist jetzt genau nach den Wünschen von Christian Ilzer aufgestellt. Da sind seine Vertrauten drin, die Leute, die er da drin haben wollte. Auch andere Spieler, die schon, Funktionäre, die vorher schon drin waren, sind nicht mehr da, wie Alexander Stolz, der ja freiwillig pausiert. Und also, es wurde sehr, sehr viel umgebaut für Ilzer. Und das ist aber natürlich dann, ja, die logische Folge ist dann natürlich aber, dass man sich davon auch gewisse Sachen erhofft. Und das ist natürlich jetzt vielleicht erstmal nur das gesicherte Mittelfeld, aber in die Richtung muss es gehen. Aber auch in Richtung unserer Hörer oder alle Hoffe-Fans muss ich sagen, nach den ersten 4-5 Spieltagen schon Ilzer rauszubrüllen, ist mit Sicherheit nicht sinnvoll. Außer natürlich, wir spielen absolute Grütze zusammen. Aber auf die Punkteausbeute würde ich erst nach Spieltag 8 gucken.
Genau. Aber das traue ich tatsächlich unseren Fans und vor allem unseren Hörern zu, dass wir differenzieren werden. Gemeinsam haben wir vielleicht gegen Leverkusen verloren, sollten wir verlieren, ne, hypothetisch. Haben wir da verloren, weil wir einfach Leverkusen unterlegen sind? Oder haben wir verloren, weil wir scheiße gespielt haben? Und genau das Gleiche bei Frankfurt, Bayern, Freiburg. Aber vielleicht holen wir auch den einen oder anderen überraschenden Punkt. Ist ja auch nicht auszuschließen.
Absolut, absolut. Ich glaube nur, dass es trotzdem was ist, was man mal durchgehen muss. Und natürlich wäre es psychologisch ganz, ganz wichtig, wenn das gegen Rostock eben keine totale Zitterpartie wird. Rostock ist sicherlich ein überdurchschnittliches Team aus der dritten Liga, aber auch ein Team, das absolut bezwingbar ist und bezwingbar sein muss. Und das würde, glaube ich, dem Team auch viel, viel Ruhe geben, wenn es ja eben nochmal einer draufgesetzt wird. Ich glaube aber trotzdem, Jonas, dass diese Vorbereitung nicht unwichtig war. Gerade eben bei so einem jungen Kader, dass man sieht, okay, das, was Ilze da machen will, funktioniert. Wir harmonieren. Dadurch wird auch die Stimmung besser. Also das ist schon jetzt erstmal ein sehr, sehr guter Zwischenstand. Jetzt mal Stand 13. August.
Ja, und vielleicht abschließend noch die Worte, um ein bisschen Spannung auch in die Saison reinzubringen. Ich muss wirklich sagen, seit ich mich erinnern kann, bin ich, glaube ich, mitunter jetzt in dieser Saison am gespanntesten, wie wir performen werden. Warum? Weil wir einfach eine komplette Wundertüte sind. Wenn du normal denkst, dann ist die Mannschaft 9., 10., 11. vielleicht. Diese Mannschaft, dadurch, dass die aber so viele Potenziale hat und so viele Neuzugänge hat, hat das Potenzial, theoretisch, die Überraschung der Saison zu werden. Ne? Es kann sein, dass hier die jungen Wilden, dass wir quasi so eine Freiburg- oder Union-Berlin-Saison starten, wie in den vergangenen Jahren. Möglich ist es. Ne? Aber diese Mannschaft hat genauso auch das Potenzial, komplett zu scheitern und wieder im Abstiegskampf zu landen. Also wirklich, es ist eigentlich wahnsinnig krass, was in dieser Saison passieren kann, weil einfach so viele junge Spieler drin sind, die jetzt eigentlich so zum ersten Mal in einer Top-Liga reingeschmissen werden und performen sollen. Und die einzigen Angelpunkte, die du so ein bisschen hast, sind dann Baumann hier, Kramaric da und vielleicht dann mal so ein Chavez, der das ja jetzt auch noch nicht ewig macht, sondern vielleicht mal eine Saison gemacht hat. Aber ansonsten ist das einfach, es kann von Vollkatastrophe bis zu grandios. Die Spannbreite ist gigantisch.
Absolut. Wobei ich ganz kurz zum Abschluss nochmal erwähnen will, warum ich die Vollkatastrophe für fast ausgeschlossen halte. Das liegt auch an der Kaderbreite. Und dass wir eben auch in der Breite erfahrene Spieler haben, die man reinwerfen könnte, wenn jetzt beispielsweise ein Abdullahu oder wer auch immer nicht performen sollte. Ne? Da sind hinten dran wirklich gestandene Spieler. Ne? Ich würde sagen, dass so ein Prass in der offensiven Rolle auf jeden Fall Bundesliga-Niveau hat. Ich würde sagen, dass so ein Akpoguma, zumindest wenn er in einer funktionierenden Viererkette integriert wird, auf jeden Fall Bundesliga-Niveau hat. So ein Orban, den du reinschmeißen kannst, ein Lemperle und so weiter. Auch ein Ranac hat eine ziemlich gute Figur gemacht jetzt in der Vorbereitung, auch gegen Teams wie Bremen beispielsweise. Und ich glaube, wir sind für Verletzungen jetzt besser aufgestellt als in den letzten Jahren. Ja, oder denken wir auch an Prömel, der jetzt Gott sei Dank wieder sein Debüt gefeiert hat. Und das macht mir Hoffnung, dass es nicht tiefer als Platz 12 eigentlich gehen kann.
Genau. Das sind doch schöne Schlussworte. Schreibt uns gerne unter die Kommentare von der Folge bei Instagram, Facebook, was auch immer, oder auch privat per Direktmessage. Eure Prognose für die Saison, wenn ihr euch daran beteiligen wollt, dann haben wir vielleicht
noch ein Stimmungsbild. Oder hast du mir einfach zugestimmt? Du hast gar keine geäußert.
Keine was?
Prognose.
Ach so, Prognose. Nee, ich glaube tatsächlich wirklich, dass wir eine ruhige Saison zu erwarten haben. Ich glaube tatsächlich, dass wir sehr, sehr wenig mit Europa zu tun haben werden. Also ich glaube nicht, dass wir beispielsweise bis zum 33., 34. Spieltag die Chance haben werden, nach Europa zu kommen. Ich glaube aber auch, dass wir relativ früh aus dem Abstiegskampf draußen sind. Also eine klassische, ruhige Saison.
Also, das glaube ich tatsächlich. So Richtung Platz 10, wenn ich das richtig verstehe.
Genau. Da wird es dann irgendwie so, du wirst am 33., 32. Spieltag wirst du gesichert sein und dann wird es so ein bisschen darum gehen, wirst du jetzt 9., 10., 11., 12., weil da wird es dann relativ eng sein. Aber um Europa mitspielen, glaube ich dieses Jahr noch nicht.
Okay, da bin ich mal sehr gespannt. Und natürlich sind wir sehr gespannt auf das, was ihr sagt. Und ich glaube, wir machen jetzt Schluss, denn ihr merkt, irgendwie kommt mein Husten wieder durch. Und das ist natürlich für so eine Podcast-Folge gar nicht so gut.
Genau, aber wir haben doch jetzt auch viel geredet. Und dann können wir jetzt mal wieder sagen, wir sehen uns oder wir hören uns beziehungsweise nach unserem ersten Pflichtspiel. Das heißt, am Samstag, 16.8., werden wir in Rostock spielen, DFB-Pokal. Da hoffen wir natürlich sehr, dass wir dann in Runde 2 auch noch vertreten sein werden. Und nach diesem Spiel werden wir uns wieder hören.
Ganz genau. Danke fürs Einschalten euch und bis nächste Woche.
Ciao, macht's gut.
Viva la Podcast. Podcasten muss sich wieder lohnen.
Wir bieten dir kostenloses Podcast-Hosting ohne Limitierungen.
Du kümmerst dich ums Podcasten.
Und wir kümmern uns um den Rest.
Und das Beste daran, du verdienst auch noch Geld. Ab dem ersten Hörer.
Der ersten Hörerin. Besuche uns auf kostenlos-hosten.de und informiere dich.
Teure Hostingkosten müssen nicht sein. kostenlos-hosten.de. Die Podcast Re-Evolution. Hoffefunk, der Fußballpodcast zur TSG 1899 Hoffenheim auf meinsportpodcast.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.